Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Solo-Selbstständigkeit und den Mehrwert von Kollektiven. Und ich freue mich, dass ich heute auch nicht solo hier bin, sondern wieder mit meiner geschätzten Kollegin Tanja. Hallo Tanja.
Hallo Martin, ich freue mich.
In der Zukunft der Arbeitswelt spielen Solo-Selbstständige eine immer wichtigere Rolle. Im Programm der Zukunftszentren gibt es deshalb das Haus der Selbstständigen, kurz HDS.
Das HDS ist damit betraut, Interessenvertretungen von Solo-Selbstständigen zu stärken und sichtbar zu machen. Unter anderem bietet das HDS Beratung und Vernetzung an. Ihr Standort war zunächst in Leipzig, später sind noch Berlin, Hamburg und Köln dazugekommen. Außerdem ist das HDS bundesweit digital erreichbar für Solo-Selbstständige. Im Bereich der Beratung kooperiert das HDS unter anderem mit dem Mediationskollektiv Komma in Leipzig und bietet bundesweit Prozessbegleitung für Gruppen von Solo-Selbstständigen an. Aus Leipzig ist Jos Lammertz heute mit bei uns. Jos ist seit 10 Jahren als selbstständiger Berater, Supervisor und Mediator in Leipzig aktiv. Unser zweiter Gast ist Friedel Uhl. Friedel ist Tischlermeister und selbstständiger Handwerker aus Leipzig. Ich freue mich, dass Friedel und Jos mit in unserer Runde sind. Hallo Jos, hallo Friedel. Schön, dass ihr mit in der Zukunftsmusik dabei seid.
Hallo Martin, hallo Tanja. Danke für die Einladung.
Ja, hallo Martin, hallo Tanja. Freue mich auch, hier zu sein.
Schön, dass ihr da seid. Als kleine Einstiegsfrage hatte ich mir überlegt, würde mich mal interessieren, was ist denn euer Lieblingsmöbelstück zu Hause?
Friedel, du zuerst.
Ich habe die meisten Möbel hier selbst gebaut. Ich glaube, ehrlich gesagt, mein Meisterstück taugt mir am meisten.
Was war denn dein Meisterstück, Friedel?
Es ist ein Stehsekretär, wo ich einfach meine Unterlagen bearbeiten kann. Und Stehsekretär, weil der einfach nicht so viel Platz braucht. Und weil ich auch im Stehen arbeiten gut finde. Und natürlich die Emotionen, die da dran hängen, dieses Ding zu bauen, der Stress, die Erleichterung, das natürlich hängt da schon noch mit rein.
Vielleicht kannst du uns ja ein Bild im Nachgang zuschicken, dann können wir das promoten, dein Meisterstück.
Gerne.
Ja, ich habe auch einige Möbel hier in meinem Haus selbst gebaut, weil wir viele Hochbetten haben, große Patchwork-Familie, müssen wir ein bisschen Platz sparen. Was ich wirklich liebe, ich weiß gar nicht, ob es ein Möbelstück ist, aber was ich wirklich liebe, sind ja Moderationswände. Bisschen passend zu meinem Job natürlich, aber auch passend zur Familienorga hier. Und ich liebe das darauf, ganz viele Karten zu packen und irgendwelche Ablaufpläne zu machen oder Erinnerungen einfach. Deswegen würde ich fast sagen, so eine Moderationswand, die man auch schön mal dorthin schieben kann, wo man sie gerade braucht. Das ist so einer meiner Lieblingsstücke.
Spannend. Tanja, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe einen Schaukelsessel, den ich sehr liebe, weil ich sehr gerne lese. Und wie sieht's bei dir aus, Martin?
Ich habe zu Hause einen wunderschönen, ich würde sagen über 100 Jahre alten Schreibtisch von meinem Opa. Das war mal Teil seines alten Herrenzimmers, wie das früher hieß. Und den habe ich mir aber irgendwie mitgenommen und genau als Homeoffice-Zentrale sozusagen eingerichtet. Und genau, wenn ich zu Hause arbeite, dann sitze ich immer da dran. Das ist mein Lieblingsmöbelstück bei uns.
Tolle Frage. Dann starten wir gleich jetzt mit unserem Interview, ne? Zu Beginn würde uns interessieren, vor allem wie dein beruflicher Werdegang war, Friedel. Und zwar könntest du noch mal uns erzählen, was hat dich dazu gebracht, nach der Schule eine Tischlerausbildung zu machen und dann auch den Meister zu machen?
Also ich habe nach der Schule erstmal Zivildienst gemacht, als einer der letzten Jahrgänge noch. Und dann habe ich Elektrotechnik studiert an der RWTH Aachen. Ein Semester. War inhaltlich total spannend, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meine Art zu lernen und habe das dann eben gleich wieder beendet. und dachte, bevor ich jetzt irgendein anderes Studium anfange, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das irgendwie kann, will oder wohin mich das führt, mache ich jetzt erstmal eine Ausbildung und habe gedacht, ich werde jetzt Schreiner. Habe mir einen Ausbildungsbetrieb gesucht und habe dann 3 Jahre die Ausbildung gemacht. In einem sehr guten Betrieb, wirklich. Also die Ausbildung war echt super. Die haben total viel gefordert, es war total anstrengend. Ich habe 3 Jahre lang gezweifelt, ob das das Richtige ist. Aber als ich dann fertig war, wusste ich, was ich gelernt habe. Und das war auch eine ganz tolle Kultur von meinem Chef, der mich damals ausgebildet hat. Der hat sich auch wirklich die Zeit genommen, meine eigenen Projekte, die ich umsetzen wollte, mit mir durchzugehen, wo ich einfach total viel nicht nur inhaltlich gelernt habe, sondern auch, wie viel wert es ist, einfach, wenn man so zusammen quasi arbeitet und auch weiß, mit wem man sprechen kann. Danach wollte ich aber noch ein bisschen mehr Input und habe dann noch Industriedesign studiert, 5 Jahre in Halle an der Burg. Ich hatte dann aber schon während meiner Ausbildung die Hälfte vom Meister mitgemacht, also Teil 3 und Teil 4, den betriebswirtschaftlichen Teil und den Ausbilderschein. Und habe dann nach meinem Studium als Industriedesigner gearbeitet, aber ich habe gemerkt, ich bin irgendwie so dem Handwerk verbunden, dass ich da doch wieder zurück will und habe mich dann selbstständig gemacht, hier in Leipzig, in der Gemeinschaftswerkstatt, mit noch 6 anderen waren wir da, weil das ja kompliziert ist. Also es gibt ja die Meisterpflicht und ich hatte ja auch schon die Hälfte und ich habe dann einfach noch direkt den Meister quasi hinten dran gehängt und bin jetzt selbstständig als Tischlermeister, aber auch als Industriedesigner. Bin da so an der Schnittstelle von Gestaltung und Handwerk unterwegs.
Es ist dabei geblieben, dass du denn als Solo-Selbstständiger arbeitest. Also du hast angefangen, bevor du deinen Meistertitel hast, in diese Solo-Selbstständigkeit schon reinzugehen und hast auch schon in einem Kollektiv anscheinend gearbeitet und setzt du jetzt fort, auch mit deinem Meisterbrief.
Ja, genau. Also eine Holzwerkstatt, die braucht einfach eine gewisse Ausstattung mit Maschinen und Absaugung und das ist alleine schwierig nur zu stemmen und deswegen war dieses Format Gemeinschaftswerkstatt einfach so sinnvoll. Oder ist sinnvoll. Ich habe dann auch mit 2 Studienkollegen bin ich in diese Werkstatt gegangen und da haben wir alle solo selbstständig gearbeitet, aber uns natürlich je nach Projektgröße immer ausgeholfen oder helfen uns auch aus. Und mein Netzwerk ist natürlich größer als nur diese Gemeinschaftswerkstatt. Das ist für mich das Attraktive, einfach zu sagen, ich kann Projekte in jeder Größe quasi bearbeiten. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte mich rausnehmen, dann bin ich nur für mich selbst verantwortlich. Und das bedarf natürlich ein bisschen einer Organisationsstruktur. Funktioniert aber total gut für mich, weil ich jetzt zum Beispiel dann 2020 bis 2022 war ich die 3 Sommer immer angestellter Kuhhirte in der Schweiz. Und ich konnte einfach sagen, in den 3 Monaten, 4 Monaten arbeite ich gar nichts. Also bin ich halt angestellter Kuhhirte und habe das so in meinen Ablaufplan eingeplant und war nicht irgendwie jetzt, musste jetzt irgendwie gucken, dass ich Angestellte habe oder Azubis, um die ich mich kümmern muss, sondern konnte da einfach auf meine Arbeit da nachgehen und dann aber danach wieder weitermachen und ans Netzwerk wieder anknüpfen.
Großartig, Friede. Was für eine schöne Geschichte. Aber wir steigen dann nachher nochmal tiefer ein, auch das mit dem Kuhhirten, da werde ich auch nochmal nachbohren. Gehen wir nochmal kurz zu Jos. Du arbeitest als selbstständiger Unternehmenscoach und hast das Handwerkerkollektiv, in dem Friedel involviert ist, ja beraten. Und zu Beginn, was sind die Herausforderungen bei den Unternehmen, mit denen du gerade arbeitest? Also du hast ja so eine breitere Perspektive. Kannst du uns da kurz abholen?
Also ich arbeite häufig in GmbHs und da werde ich vor allen Dingen dann gerufen, wenn ein Konflikt herrscht. Irgendwie im Team meistens nicht ganz klar benannt, was da los ist. Man sagt einfach, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann komme ich da rein und versuche natürlich erstmal diesen Konflikt aufzuklären und sehe dann aber natürlich, dass dieses Team meistens von mehreren Sachen eigentlich ja sehr stark gefordert ist. Das heißt, der Konflikt liegt jetzt nicht an den Einzelpersonen, sondern es geht da doch sehr stark darum, dass für viele Jobs einfach, weiß nicht, wenig Zeit da ist, teilweise wenig Geld, alles recht fix gemacht werden muss und da dann immer die Unzufriedenheiten einfach steigen und daraus entwickeln sich dann irgendwann Konflikte. weil zum Beispiel für eine vernünftige Kommunikation, für sich mal zusammen hinsetzen und was wirklich tiefergehend besprechen, dann häufig die Zeit fehlt.
Lasst uns gleich jetzt tiefer einsteigen, nämlich wie ihr euch kennengelernt habt. Kannst du aus deiner Perspektive nochmal sagen, Jos, wie hast du das Handwerkerkollektiv hier von Friedel kennengelernt?
Ja, das läuft natürlich übers HDS erstmal. Das heißt, Friedel und seine Gruppe, die haben sich ans HDS gewandt, haben gesehen, dass es da eben dieses Beratungsangebot gibt. Und dann gucken wir bei uns, in meinem Mediationskollektiv, gucken wir, wer hat, also meine Mitarbeiterin Lisa, die übernimmt auch Fälle beim HDS. Und dann gucken wir, wer hat Zeit. Und so sind wir dann erstmal zusammengekommen und wir haben dann eine kleine Kickoff-Veranstaltung gemacht, die ich immer erstmal online mache. Und das sind so die ersten Schritte zum Kennenlernen. Da checke ich dann erstmal ab, wo steht die Gruppe, was sind eigentlich deren Ziele. Sind die eben schon eher lange zusammen, sind die ganz neu zusammengewürfelt und so weiter.
Und Friedel, wie bist du auf das HDS aufmerksam geworden? Das ist natürlich für uns auch besonders spannend.
Diese Gemeinschaftswerkstatt, von der ich gesprochen habe, von der ich Teil war, da bin ich jetzt kein Teil mehr von, weil sich einfach unterschiedliche Perspektiven entwickelt haben zwischen dem Hauptmieter und mir. Das sind jetzt aber nicht die beiden Studienkollegen, mit denen ich zusammen bin, sondern das ist nochmal eine Ebene drüber. Aus diesem Wechsel heraus hatten wir den Wunsch, ist die Fragestellung aufgekommen, okay, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Was ist eine Gemeinschaftswerkstatt? Was ist das kollektive Arbeiten? Was ist Handwerk? Also auch ein bisschen noch weiter ausgeholt. Ich bin recht gut vernetzt in Leipzig und habe dann noch einfach rumgefragt oder hatte einfach noch andere Menschen auf dem Schirm, die ähnliche Fragen stellen gerade. Und so sind wir dann eine Gruppe von 5 HandwerkerInnen geworden, die sich auch schon vorher getroffen hatten, also bevor wir quasi Kontakt zu Jos hatten, haben wir schon so Workshop-Formate quasi intern gehabt, wo wir genau diese Fragen beantwortet hatten. Und eine Person von unserer Gruppe hat dann gesagt, hey, habt ihr Lust, mal eine professionelle Beratung zur Kommunikation zu machen, weil das ja auch einfach ein wichtiger Grundbaustein ist, um so ein Kollektiv quasi zu entwickeln. Und diese Person hat dann recherchiert im Internet und ist auf das HDS gestoßen. Oder ist sie auf Komma gestoßen und Komma hat uns dann zum HDS vermittelt.
Ich überlege auch gerade tatsächlich, wie es bei euch war. Wir haben noch eine weitere Handwerkergruppe, deswegen komme ich da manchmal ein bisschen durcheinander. Aber tatsächlich, glaube ich, seid ihr erst auf uns aufmerksam geworden und wir haben euch dann zum HDS, glaube ich, erstmal geschickt, weil wir gesagt haben, hey, das passt zum HDS, meldet euch da mal. Ich glaube, so ist es dann zustande gekommen, ja.
Also eine ganz klassische Internetrecherche.
Ja.
Und was habt ihr genau gemacht? Was waren eure Ziele und was ist herausgekommen? Jos, willst du anfangen?
Ja, gerne. Was haben wir gemacht? Also wir haben, wie gesagt, in der Kickoff-Veranstaltung, da gucke ich erstmal, wo steht eigentlich die Gruppe. Ja, wir haben teilweise auch Gruppen, die schon länger zusammenarbeiten und sich dann einen entscheidenden Schritt weiterzumachen. Wir haben aber auch eben jetzt gerade eher eine Gruppe, die sich ganz neu zusammengefunden hat, wie Friedel gesagt hat. Und dann befrage ich erstmal die Gruppe, was denn ihre eigenen Ziele sind und überlege mir ein bisschen dann, wie können wir das sozusagen ein bisschen mit verschiedenen Sachen, die ich jetzt liefern kann, verbinden. Und dann ging es zum Beispiel erstmal über tatsächlich das Thema Ziele. Ne? Was sind meine persönlichen Ziele? Ich als Einzelner, was sind eigentlich unsere Gruppenziele? Stimmen diese Ziele überein oder gibt es da vielleicht plötzlich ganz andere Vorstellungen? Darüber haben wir zum Beispiel relativ viel gesprochen. Wir haben aber auch über Abstimmungssysteme gesprochen. Wie wollen wir abstimmen? Wollen wir alles im Konsens entscheiden? Was ist, wenn jemand nicht da ist? Was machen wir dann? Was gibt es überhaupt noch für Möglichkeiten außer Konsens? Und wie genau funktioniert ein Konsens eigentlich? Also diese Fragen haben wir zum Beispiel behandelt.
Friedel, kannst du auch noch mal uns abholen? Was war eure Motivation letztendlich? Und ja, wie hat sich jetzt auch eure Zusammenarbeit verändert? Was sind so die Mehrwerte?
Also unsere Motivation war diese negative Erfahrung in der Gemeinschaftswerkstatt. Einfach, ich war da 3-4 Jahre, waren wir da als Gruppe und sind daher auch gestartet mit einer Motivation, hier erstmal zu sein und zusammenzuarbeiten. Und dann haben sich, wie gesagt, einfach diese Perspektiven verändert und dann hat sich halt für uns rausgestellt, okay, das ist nicht mehr dieser Ort. an dem ich so arbeiten will. Und dann hat es halt auch irgendwann menschlich nicht mehr gepasst. So, daraufhin haben wir diese Gruppe gegründet, also dieses Kollektiv, und hatten dann eben die Motivation, wenn wir jetzt weitermachen, egal wie, also ob jetzt als Kollektiv, als Solo-Selbstständige, dann muss man einfach frühzeitig Konflikte erkennen und nicht 3 Jahre warten, bis es zu spät ist, und wollten das einfach mit professioneller Hilfe aber eben angehen, weil ich habe gelernt, wie man Möbel baut, ich habe gelernt, wie man Innenräume entwirft und plant, aber ich habe nicht richtig gelernt, einfach mit Konflikten auf so einer Ebene umzugehen. Das haben wir alle eigentlich so gesehen, und deswegen sind wir dann zu Jos gestoßen. Der Mehrwert ist definitiv den Input, den wir da bekommen haben. Also das ganze Wissen über Konsensentscheidungen, wie das funktioniert, aber auch die Werkzeuge, die Jos benutzt, finde ich total hilfreich, einfach nur, um überhaupt mal zu verstehen, wo stehe ich gerade als Einzelperson und was ist meine Vorstellung vom kollektiven Arbeiten. Und da war ich schon sehr fasziniert, mit welchen einfachen Mitteln wir da schon einfach uns gut entwickeln können.
Vielleicht schauen wir nochmal so ein bisschen jetzt auch auf das Konstrukt des Kollektivs. Friedel, als Solo-Selbstständiger stehst du ja so zwischen Unternehmertum und Erwerbstätigkeit. Wie nimmst du denn die Rolle wahr und zu welcher Seite tendierst du selber vielleicht auch? Also wie siehst du dich da?
Also als Solo-Selbstständiger, das ist natürlich, ja, wie du es schon beschreibst, eine vielseitige Rolle, die man da einnimmt. Und das ist aber auch gerade für mich der Reiz, dass ich mich jetzt da nicht irgendwie auf eine Sache festlegen muss, sondern ich bin mein eigener Chef und ich kann die Schwerpunkte in meinem Unternehmen so legen, wie ich das irgendwie möchte. Ich muss mich da, und wenn es jetzt eben ist, ich möchte 3 Monate im Sommer weg sein, dann kann ich das machen. Und merke aber auch natürlich, dass Solo-Selbstständigkeit seine Grenzen hat. Dadurch, dass es so vielseitig ist, muss ich auch wahnsinnig viel einfach leisten. Also ich muss meine Buchhaltung selber machen, auch wenn das vielleicht ein Stück weit ausgelagert ist, aber ich muss Akquise machen, ich muss mich um die Kundschaft kümmern, ich muss Planung machen, Entwurf, Umsetzung. Und da ist es natürlich dann hilfreich einfach, dass man ein Netzwerk hat. Ob das jetzt ein festes Kollektiv ist oder ich sage jetzt mal ein loses Netzwerk, ist dann erstmal egal. Aber und das ist dann eben der Vorteil für mich, wo ich dann versuche, einfach das Beste aus allen Welten zu haben, in einer großen Gruppe arbeiten zu können, wo ja auch wahnsinnig viel entstehen kann, weil man als Individuum auch einfach Dinge übersieht, aber trotzdem individuelle Freiheiten, sage ich jetzt mal, ein Stück weit berücksichtigen kann.
Ja, das ist natürlich absolut ein Vorteil. Die typische Beschäftigungsform ist ja meistens so das Angestelltenverhältnis, beziehungsweise dann als Unternehmer da eigene Mitarbeiter anstellen. Kollektive sind da eher sozusagen so eine Sonderform, sage ich mal. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen von euch hören, was so ein Kollektiv eigentlich so an sich ausmacht. Also was sind die Vor- und Nachteile von Kollektiven? Was ist so typischerweise das, was die meisten Leute dort machen?
Erstmal ist der Kollektivbegriff ja gar nicht ganz klar definiert, ne, in dieser Arbeitswelt. Rein rechtlich schon mal gar nicht. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht, dass wir als Kollektiv irgendwas sind. Ich glaube, wir arbeiten auch im Kollektiv, sind zu viert, aber 4 Solo-selbstständige Personen, und wir rein rechtlich würden wir von unseren Geschäftspartnern unter Umständen als GbR gelesen. Ne? So. Und wenn irgendwas vorfallen sollte, würden wir wahrscheinlich auch als GbR gelesen. Das ist schon mal ein großer Nachteil. Es gibt keine rechtliche Grundlage, ne, die da einem irgendwie was hilft. So. Vorteil ist eben genau das andere, dass es eben diesen großen Gestaltungsspielraum hat. Es gibt super unterschiedliche Kollektive. Also man kann sich das wirklich in der Gruppe so gestalten und bauen, wie man es selber braucht oder was man selber für gut befindet. Ja, man kann überlegen, ich kenne Kollektive, die auch gemeinsam wirtschaften. Und es gibt Kollektive, die aber auch nicht gemeinsam wirtschaften, ne? wo der Netzwerkgedanke eher im Vordergrund steht. Es gibt Kollektive, denen ist es wichtig, dass alle Stimmen gleichmäßig gehört werden, ne? Die entscheiden im Konsens. Es gibt aber auch Kollektive, die sagen, gut, das ist jetzt nicht effizient genug, da gehen wir auf ein anderes Entscheidungssystem. Also das ist der Vorteil vom Kollektiv. Es ist eigentlich eine relativ leere Form oder Hülle, die man eben dann entsprechend füllen kann.
Und für wen würdest du sagen, ist das konkret interessant? Also wem würdest du das empfehlen?
Ich glaube, es ist für alle Menschen, die auf der einen Seite so diese freiheitliche Ebene suchen, die es eben beim Solo-Selbstständigsein gibt, diese eigenen Entscheidungen treffen und gleichzeitig gerne in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft agieren möchten, ohne dass es da konkrete, schon angelegte Machtverhältnisse gibt. Ja, also ich will nicht sagen, dass sich vielleicht bestimmte Machtverhältnisse manchmal da auch rauskristallisieren können. Das ist ja auch Teil meiner Arbeit, das aufzuspüren dann. Aber es ist erstmal ein machtfreier Raum, wenn man so sagen möchte, wo es kein Chef gibt, keine Angestellten, sondern wir sind erstmal alle gleichberechtigt. Und dann ist es ja für alles, was kreativ ist, aber auch jetzt für uns als Mediatorin und Supervisoren, wir müssen uns immer wieder rückkoppeln, immer wieder gucken, blicke ich da richtig drauf und da brauche ich einfach andere Menschen für. So. Wenn man Lust auf was Gemeinschaftliches hat, ohne die vorgegebenen Machtstrukturen, dann ist das, glaube ich, spannend für jemanden.
Und das ist ja auch das, was Friedel uns ganz am Anfang gesagt hat, wie er switcht zwischen seiner Selbstständigkeit und dann in den Sommermonaten als Hirte arbeitet. Kannst du uns das nochmal kurz ein bisschen abholen, Friedel, was du da machst oder was ist deine Motivation, auch als Hirte zu arbeiten? Welchen Mehrwert hat das für dich?
Ich glaube, da bräuchten wir fast nochmal eine eigene Podcast-Folge. Meine Motivation, also meine Partnerin hat 10 Jahre in der Schweiz gelebt und hatte da schon Alperfahrung gesammelt. Und es kam dann 2018 unsere gemeinsame Tochter zur Welt. Und dann hat meine Partnerin mich gefragt, ja, hast du nicht mal Lust, vielleicht das mit mir als Familie einfach auf die Alp zu gehen? 50 Kühe sind es dann, auf die wir aufpassen müssen. Und weil ich da gerade fertig war mit meinem Studium, habe ich gesagt, ja, gut, klar, lass uns diese Erfahrung sammeln. Und ich wusste nicht so richtig, auf was ich mich einlasse, ehrlich gesagt. Aber das Tolle an dem Beruf ist, dass man ist halt 3 Monate, 4 Monate draußen bei jedem Wetter. Man läuft durch die schönste Landschaft und es ist einfach dieser entschleunigte Alltag, den man aber eben ganz selbst bestimmen kann. Also in dem Fall jetzt auf dieser Alp, wir waren die einzigen Leute, die da gearbeitet hatten. Wir hatten niemanden über uns, sondern wir hatten die Verantwortung für diese 50 Kühe. Und das hilft nochmal sehr, einfach über Dinge einfach auch nachzudenken und zu reflektieren, diese Zeit, die man da verbringt, weil man einfach nicht diesen Alltagsstress in der Stadt hat, der auch hilfreich ist und auch seine Berechtigung hat. Aber es ist einfach so dieser Moment, den man da einfach für sich hat. Um euch aber bei der Alpromantik nochmal abzuholen, es ist auch wahnsinnig anstrengend und stressig. Also es ist nicht nur schön, sondern wenn die Kühe nachts um 1 abgehauen sind, dann stehe ich im Pyjama auf der Weide und fange sie wieder ein.
Richtig toll. Aber ihr macht es regelmäßig, wie ich das höre. Und du sprichst ja auch nochmal das an, was Josk am Anfang meinte, dass diese Arbeitswelt wahnsinnig schnell und stressig geworden ist. Also macht ihr das als Familie weiter, um immer wieder diesen Ausgleich zu finden in dieser neuen Arbeitswelt?
Würden wir gerne. Mein Herz sagt, ich würde es gerne jeden Sommer machen. Aber das ist natürlich, also 4 Monate raus zu sein mit Vor- und Nachbereitung des Alpsommers, das ist natürlich auch schon eine ganz schön lange Zeit. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, das in die Selbstständigkeit mit einzugliedern. Es ist nicht unmöglich, aber es ist, macht auch schon Dinge komplizierter. Aber der Aufwand ist es mir auf jeden Fall wert. Und unsere Tochter geht jetzt schon in die 2. Klasse, deswegen können wir nicht mehr ganze Alpsommer machen und sind aber trotzdem jeden Sommer in den Bergen bei den Kühen, soweit es halt geht.
Toll, danke dir nochmal, Friedel, dass du uns da nochmal ein bisschen mitgenommen hast. Jetzt nochmal zum Kollektiv. Also welche Vorteile hat das für dich auch nochmal? Warum möchtest du in dieser Form arbeiten?
Also ne, wie Jos auch schon meinte, das Kollektiv, dafür gibt es jetzt keinen ganz festen Begriff. Ich verstehe es jetzt mal als eine Gruppe von Menschen, ne, als Netzwerk, die zusammen immer mal wieder zusammenarbeiten wollen. Und für mich ist da der Vorteil, dass man einfach stellenweise auch einfach Verantwortung teilen kann, was man als Solo-Selbstständiger eigentlich alles trägt. Also ne, wenn man jetzt sagt, bei der Maschinengemeinschaftswerkstatt, die Maschinen müssen gepflegt werden. Und dann bin nicht nur ich zuständig, sondern jeder kriegt zum Beispiel einfach eine Maschine und um die muss er sich kümmern, die muss er warten. So, das ist einfach schon immer eine Teilung, eine Entlastung. Dann finde ich aber auch einfach so in der Gruppe arbeiten, das ist einfach der Austausch. Also das ist einfach auch ein Resonanzraum für Kreativität, weil man sich auch einfach alleine oft in irgendwelchen Projekten dann festbohrt und dann glaubt man irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein und hat dann aber nochmal den Austausch und dann merkt man, ah, so kann man es auch machen, ist ja die viel bessere Variante oder na, auch eine gute Variante und das schätze ich auf jeden Fall sehr an dem kollektiven Arbeiten.
Aber man muss natürlich irgendwie auch selbst von der Persönlichkeit sozusagen sich darauf einlassen, sich bewusst sein, was es sozusagen heißt, in der Gemeinschaft irgendwie dann, wie du sagst, Verantwortung zu tragen, zu übernehmen. Gibt es denn auch sowas wie ganz, also so praktische Sachen wie Kundenakquise oder vielleicht eine gemeinsame Buchhaltung oder sowas? Gibt es solche Konstrukte auch, die das dann sozusagen nochmal so in einem Kollektiv mit integrieren?
Also meines Wissens gibt es das auf jeden Fall, genau. Also es gibt schon auch relativ große Kollektive. Es gibt ja auch in Leipzig zum Beispiel mindestens ein Kollektiv, was eine Pizzeria zum Beispiel betreibt oder eins betreibt ein Café. Genau, die arbeiten wirklich auch auf dem Markt, ja, ganz klar, und wirtschaften und müssen Buchhaltung machen und so weiter und machen das aber gemeinschaftlich.
In welchen Arbeitsfeldern kommt ihr das sonst noch so unter, Kollektive? Also
ja. Es gibt in Leipzig zum Beispiel noch eine größere Gruppe von Fahrradkurieren, die sich zusammengetan haben und kollektiv arbeiten wollen. Auch sehr stark aus dem Ding heraus, sich ein bisschen zu befreien von herrschenden Strukturen, die für die Fahrradkuriere absolut nicht vorteilhaft sind und einfach eine Zwischenebene auch rauszunehmen. Dann, ich bin ja auch arbeite viel mit Hausprojekten zusammen. Die arbeiten jetzt nicht so richtig auf dem Markt als Wirtschaftseinheit, aber die sind auch häufig kollektiv organisiert, um ihr Haus eben zu bauen bzw. zu renovieren und so weiter.
Da sprichst du nochmal was ganz Wichtiges an, Jos, und zwar gerade bei dem Thema den Fahrradkurieren. Es geht ja auch immer um seine Interessen zu vertreten, das heißt um Kollektiv, ne? Kann ich vielleicht noch mal ganz anders auftreten, als wenn ich als Solo-Selbstständiger unterwegs bin und in ganz andere Machtstrukturen oder ganz andere Machtstrukturen mir begegnen. Und als Kollektiv kann man ganz andere Forderungen stellen. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, ich glaube, so als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, ganz egal wo, ne? Ob ich jetzt Tischlermeister bin oder ich jetzt als Mediator, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, ist natürlich immer hart und man ist sehr allein, wenn man, weiß ich nicht, krank ist oder von irgendwelchen anderen Strukturen abhängig ist. Und ich habe das bei den Fahrradkurieren jedenfalls so sehr stark gesehen, dass es da richtig eine Emanzipation gegenüber diesen zwischengeschalteten Ebenen gab, um sich eben zusammenzutun, besser sich auch abzusprechen, weniger in die Konkurrenz auch zu gehen. Also Solo-Selbstständige werden da ja auch ausgespielt. Das ist ja auch so ein Punkt. Ja, wenn ich alleine bin und da sind noch 20 andere, die das Gleiche machen wie ich, dann ist das natürlich eine super Situation, um Preise zu drücken und einfach zu sagen, ja, dann nehme ich halt den anderen. Wenn jetzt aber die Menschen kollektiv auftreten und sagen, nee, das lassen wir jetzt so nicht mehr mit uns machen, hat das natürlich eine andere Wirkung. Ja.
Und genau aus diesem Grund wurde ja auch das HDS initiiert. Dank dir nochmal, dass du uns da auch nochmal abgeholt hast. Ich würde gerne nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Friedel hat am Anfang ganz schön gesagt, dass er zwar das Handwerkszeug hat, einen Tisch zu bauen, aber so, dass er ganz überrascht war, dass es auf der Kommunikationsebene halt auch Handwerkszeug gibt. Und ja, mit welchen Methoden habt ihr denn gearbeitet? Also jetzt direkt bei Friedel in der Gruppe. Kannst du uns da nochmal zum Ablauf ein bisschen abholen?
Ja, mal kurz drüber nachdenken. Also die Grundmethode, ne? Das klingt so ein bisschen banal, aber die Grundmethode ist, dass wir eine konkrete Fragestellung haben und dann darüber sprechen. Erstmal nachdenken und dann sprechen. Das klingt sehr banal, ist aber letztendlich Grundlage von allem, was wir irgendwie so tun. Wir haben zum Beispiel über, wie gehen wir eigentlich mit Konflikten um, gesprochen. Dann gibt es mehrere spannende Ebenen. Einmal gibt es eine Reflexionsebene. Da hast du mal überlegt, okay, was ist eigentlich so mein Muster? So, wie bin ich eher konfliktscheu oder gehe ich eher in Konflikte rein? Und sich das mal bewusst zu machen, allein das bewusst machen, hilft ja schon. Ja, und auch allein, dass die Gruppe erfährt, wie bin ich vielleicht so drauf, ja, was Konflikt angeht, das hilft schon der Gruppe wieder. Es geht immer um besprechbar und sichtbar machen für die anderen. Ja, dass wir als Gruppe voneinander verstehen, wie wir so denken, wie wir so fühlen. Und dafür müssen wir selber wissen, wie bin ich drauf, wie sind meine Gefühle so, was passiert bei mir eigentlich, wenn ich mich ärgere, beziehungsweise wenn ich irgendwie in was Konflikthaftes komme. Dann haben wir, ich mische dann immer so ein bisschen verschiedenste Sachen. Ich habe ja schon erzählt, ich komme auch ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation. Und da finde ich, gibt es zum Beispiel ein paar Grundunterscheidungen, die ich spannend finde und die eigentlich auch simpel sind, die jeder so ein bisschen mitnehmen kann. Das ist zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Strategien. Dass wir einfach klar sehen können auf dieser Strategieebene, da sind wir vielleicht unterschiedlich. Wenn wir eine Spur dahinter schauen, dann verstehe ich schon das Bedürfnis, ne? Also ich kann das Bedürfnis von jemandem, der handelt, ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich die Handlung selbst vielleicht gar nicht so gut finde. Und auf der Ebene können wir uns wieder begegnen und können wieder produktiv darüber sprechen, was wir vielleicht gemeinsam wollen.
Ja, und ganz praktisch, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt ja dann mehrere Workshops gemacht, habt ihr euch vor Ort getroffen und Runden gemacht oder wie können wir uns das so vorstellen?
Genau, also nach dieser Kickoff-Veranstaltung, wo ich dann immer ein bisschen einsammel, bastel ich dann quasi einen Plan und wir haben dann immer so 4-Stunden-Einheiten, die wir dann in live vor Ort im Haus der Selbstständigen durchgeführt haben und das ist dann immer ein bisschen eine Mischung zwischen ein bisschen was von einem Input, also ein bisschen passendes Wissen, was ich dazu liefern kann und dann aber immer viel Selbstreflexion, viel mit den anderen in Austausch gehen, viel zu versuchen zu verstehen, was die anderen so denken und sagen. Und dann aber auch passe ich das natürlich immer an die Bedürfnisse der Gruppe an. Also bisher war es immer so, dass im Laufe der Zeit dann Sachen passieren, ja, so wie Dinge im Leben immer irgendwie passieren. Und dann ändern sich Bedarfe. Also wir hatten das jetzt in der Gruppe, da sind jetzt ein paar Menschen ausgestiegen, weil sie zum Beispiel irgendwo anders einen Job bekommen haben oder auch, weil sie vielleicht gemerkt haben, okay, wenn ich mir jetzt mal diese Ziele, die wir erarbeitet haben, mal ganz genau angucke und mir genau überlege, was heißt das jetzt konkret für mich, passt es vielleicht gerade gar nicht so zu mir. So, ja, und dann arbeiten wir aber auch damit, dass man eben jetzt jemanden gehen lässt. Was bedeutet das wieder für die Gruppe? Also die Sachen besprechbar halten, damit sich nichts sozusagen irgendwo aufstaut.
Ja. Das heißt, der Beratungsprozess ist sozusagen kontinuierlich oder gibt es an irgendeinen Punkt, wo du dann sagst, so jetzt viel Spaß.
Jetzt reicht's. Genau. Wir haben eine Förderung, die geht 20 Stunden. Das heißt, diese 20 Stunden können wir nutzen und ich nutze sie ganz gerne über ein bisschen einen Zeitraum. Also ich würde die jetzt nicht innerhalb von einer Woche sozusagen aufbrauchen mit so einem Monster-Seminar, sondern das ist ganz gut, wenn sich das über die Monate ruhig ein bisschen verteilt, sodass wir immer wieder zusammenkommen können, gucken, wo stehen wir gerade, was brauchen wir gerade, was steht gerade vielleicht an, gibt es vielleicht was ganz Praktisches, was wir gerade hier klären müssen. Ja, wir haben auch Maßnahmenpläne erstellt, weil einfach ganz klar wurde, okay, wir müssen jetzt mal besprechen, wer hier was macht, wann und weil wir jetzt ein bisschen Termindruck kriegen, so, ne? Auch das machen wir.
Ja, also irgendwie auch ganz nah dran am Alltagsgeschäft, das ist spannend. Friedel, wie war denn der Workshop für dich? Was hat sich für dich verändert und an welchem Punkt in dem gesamten Prozess gab es für dich so den größten Aha-Moment, wo du gesagt hast, jetzt sehe ich einiges anders vielleicht, wenn es den gab?
Also Aha-Momente hatte ich mehrere, würde ich jetzt sagen. Also diesen Prozess sehe ich als sehr wichtig an. Der ist auch noch am Laufen. Wir haben ja noch eine Sitzung offen tatsächlich. Und ich bin da so reingestartet mit dem Gedanken, wir wollen jetzt was machen und unsere Kommunikation verbessern und eine Basis schaffen, um als Gruppe darauf aufbauen zu können. Und dann sind aber total viele Dinge passiert, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Wie du schon beschrieben hast, Jos, dass Leute aus der Gruppe sind dann ausgestiegen, neue kommen rein. Wie geht man damit um? Einfach die Fragestellung. Wir dachten, wir reden hier über Kommunikation, also großes Thema natürlich. Aber dann, wie geht man denn damit um, wenn man eine Gemeinschaftswerkstatt hat und eine Person will aussteigen? Und solche Fragestellungen haben wir dann eben auch beantwortet. Und das hat mir auf jeden Fall schon viel, also hat mir schon die Augen geöffnet teilweise. Und diese, was ich auch sehr gut fand, das ist jetzt plakativ, aber es hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Das war von dir diese Karte mit den Bergen und den Wanderwegen und dem Bach, Jos, wo jeder von uns aus der Gruppe mal sich verorten sollte. Wo bin ich eigentlich? auf dieser Karte, auf dieser Landschaft und warum bin ich genau dort? Und ich habe erst so gedacht, ja, okay, ich bin jetzt hier auf dem Wanderweg, weil ich komme irgendwo her, habe die letzten 4 Jahre gearbeitet, gehe irgendwo hin und im Horizont scheint die Sonne. Und dann haben aber andere aus der Gruppe, ihre Lebensgeschichte ist ein bisschen zu viel gesagt, aber anhand von diesen Symbolen, die auf dieser Karte zu sehen waren, halt erklärt. Und dann war das auf einmal so total erleuchtend. Und ich habe diese Person wirklich mit anderen Augen gesehen, weil ich jetzt erst verstanden hatte, ah, okay, das ist das, was du erlebt hast. Und das ist das, was du willst und wohin du siehst. Also das fand ich schon sehr toll.
Sehr beeindruckend. Da sieht man mal wieder, dass es wichtig ist, sich Zeit zu nehmen für Kommunikation und um sich zu begegnen. Das geht halt leider doch sehr verloren in dieser neuen Arbeitswelt. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Dann hätten wir am Ende jetzt nochmal eine Frage an dich, Friedel. Was wünschst du dir als Tischler für die Zukunft der Arbeitswelt und wie würdest du gerne in 10 Jahren arbeiten?
Ich wünsche mir, dass sich die Leute, wie du gerade gesagt hast, mehr Zeit nehmen, um über Kommunikation nachzudenken. Nur weil ich als kleines Kind gelernt habe zu sprechen, heißt es ja nicht, dass ich weiß, wie ich mit Konflikten umgehe. Und ich wünsche mir oder ich sehe mich in 10 Jahren letztendlich an ähnlicher Stelle, wie ich es jetzt schon bin. Ein bisschen alles, ein bisschen routinierter, ein bisschen gesetzter, aber trotzdem noch ein ähnliches Format, weil es gibt keine rechtlichen Grundlagen für Kollektive, aber genau das ist ja das Spannende, dass man quasi jede rechtliche Grundlage in Kollektivform reindrücken kann, sage ich jetzt mal. Also auch eine GmbH kann kollektiv geführt werden, wenn die Leute da bereit sind, eben dieses Format anzugehen.
Ja, die Frage an euch beide, was muss denn eurer Meinung nach passieren, damit auch im Handwerk nachhaltiges Arbeiten, also auf den 3 Ebenen sozial, ökonomisch und ökologisch stärker ermöglicht werden kann? Also haben schon viele Sachen jetzt auch angesprochen, auch dass es ja auch darum geht, einen guten Umgang zu haben, genau füreinander da zu sein, einzustehen, zusammenzuarbeiten. Wie sieht das aus zum Beispiel auch mit ökologischen Maßnahmen? Habt ihr da auch, die ihr beachtet oder die euch wichtig sind?
Ja, definitiv. Also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich. Ich bin jetzt ja auch gerade viel dabei, historische Fenster zu sanieren und aufzubereiten. Und das ist so ein bisschen das Sinnbild für Nachhaltigkeit für mich, weil das eigentlich nur auf meiner Dienstleistung beruht und nicht irgendwie neue Materialien braucht. Also natürlich, klar, neue Farbe, neue Fensterkit, aber ansonsten bleibt das alles so, wie es ist. Und das ist auf jeden Fall für mich Nachhaltigkeit, wie das jetzt mit dem Wunsch der Gesellschaft irgendwie einhergeht, Möbelbau. Ich meine, wenn man qualitativ hochwertige Möbel baut und dafür auch, ich sage jetzt mal, neue Materialien benutzt, dann hat es ja auch eine Nachhaltigkeit, wenn die einfach eine Zeit lang bestehen. Aber dafür braucht es auch ein bisschen noch ein gewisses Bewusstsein natürlich bei der Kundschaft und nicht so eine IKEA-Mentalität. Das ist die eine Nachhaltigkeit, wenn man jetzt an Handwerk denkt oder an Produkte denkt. Aber es ist ja auch, wenn man dann irgendwie mit seinem Betrieb für was Gutes steht, dann ist Nachhaltigkeit eben auch einfach das Bestehen des Betriebes. Und dazu gehört eben auch die Fähigkeit, Konflikte lösen zu können.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal von euch beiden wissen, was ihr den Handwerkern und Solo-Selbstständigen, die jetzt hier draußen hoffentlich ganz zahlreich zuhören, denn gerne mitgeben möchtet, damit sie sich auch auf den Weg in die Zukunft machen, Sachen anpacken und mal gucken, was sie so in ihrer Kommunikation und in ihrer Arbeit verbessern möchten.
Ja, ich würde, also zum einen ganz klar, tut euch zusammen, ne? Würde ich sagen. Das macht auch, also es macht zum einen Spaß, es lässt dann auch nicht mehr so als Einzelkämpfer auf dem Markt sein. Es gibt einfach super viele Synergien und es gibt so dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein, kreativ mit anderen zu sein. Ich glaube, das ist auch, oder auch Werte zu teilen, das habe ich auch in der Gruppe gesehen, dass Werte sind einfach auch wichtig und das mit anderen zu reflektieren, das ist einfach sehr wertvoll. Und zum anderen, es muss auch nicht alles so sein, wie es mal war, ne? Also so, wir kommen häufig aus irgendeiner Geschichte und es gibt die Möglichkeit zu sagen, nee, so wie ich das erlebt habe, möchte ich das eigentlich nicht weitermachen. Ich will es auf eine andere Art und Weise machen. Und da gibt es Wege. Die sind vielleicht ein bisschen kreativ, vielleicht ein bisschen ausgefallen, vielleicht erstmal ungewöhnlich. Aber es gibt sie und sie funktionieren.
Wenn man solo selbstständig ist und eine Gruppe hat, mit der man auch zusammenarbeitet, also oder ein Netzwerk, sage ich jetzt mal, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich zusammenzusetzen und eben Dinge auszuarbeiten. Den Schritt sollte man sich ruhig trauen zu gehen. Das ist ein bisschen mühsam manchmal auch. Da muss man über den eigenen Schatten springen. Aber das Tolle ist ja, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und man kann wirklich nur davon profitieren. Und selbst wenn die Erkenntnis ist, okay, ich will jetzt doch angestellt arbeiten, dann hat sich das ja auch schon gelohnt. Also sich die Zeit nehmen, um einfach das Ganze zu reflektieren und aufzuarbeiten, das lohnt sich auf jeden Fall immer.
Ja, vielen Dank euch. Ich finde, ihr habt nochmal ganz wunderbar in diesem Interview gezeigt, wie viele Vorteile das hat, solo selbstständig zu sein, nämlich wie viele Freiheiten damit auch einhergehen, nämlich ein Unternehmen aufzubauen, verpflichtet halt auch. Und man ist dann halt auch sehr stark gebunden. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich halt diesen Mehr an Freiheit in dieser neuen Arbeitswelt. Gleichzeitig ist es ja auch so wichtig, dass man immer wieder seine Interessen nicht aus den Augen verliert. Deswegen hier zum Abschluss auch nochmal ein Aufruf an alle HörerInnen, die solo selbstständig unterwegs sind. Schaut gerne mal rein, was das Haus der Selbstständigen euch anbietet. Vernetzt euch unbedingt und achtet auf eure Interessen, damit man eben nicht in so ein Lohndumping verfällt. Und nehmt euch Zeit, auch in Kollektiven euch zusammenzuschließen, euch auszutauschen und immer wieder in Kommunikation zu gehen. Das wäre jetzt nochmal so ein Abschluss von meiner Seite.
Ganz wichtiger Aufruf, Tanja, vielen Dank. Ich fand das auch total spannend, heute den kleinen Einblick mal zu bekommen, was so in Kollektiven möglich ist, was man machen kann, welche Freiheiten man haben kann. Ich bin gedanklich immer noch in den Bergen unterwegs und nicht nur sozusagen die Reise, die Jos uns da noch visualisiert hat, sondern halt auch das, was du erzählt hast, Friedel. Also vielen Dank für den Einblick, weil ich denke, dadurch konnte man jetzt wunderbar nachvollziehen, was es für Vorteile gibt, was es für kleine Hürden gibt, die man aber kommunikativ überwinden kann. Das ist ganz wichtig. Und dass es eigentlich allen Beteiligten, wenn man sich dem Weg klar wird, viel bringt, wenn man das versucht, sich auch in so einem Kollektiv zu organisieren. Jos, Friedel, ganz herzlichen Dank, dass ihr in der Zukunftsmusik wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für das Gespräch.
Und auch dir, Tanja, danke, dass du wieder mit dabei warst als Co-Host.
Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und Friedel, wir wollen auf jeden Fall dein Meisterstück sehen, ne? Das ist klar.
Ja, lasse ich euch zukommen.
Dankeschön. Tschüss.
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 Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.